Deutschlandfunk Interview.
Heute nun ist der erste Abschiebeflug nach der Machtübernahme der Taliban Richtung Kabul gestartet, aus Leipzig heute früh. Ich konnte darüber mit dem Friedens- und Konfliktforscher Konrad Schetter sprechen. Guten Abend, Herr Schetter.
Guten Abend, Herr Fischer.
Jetzt ist also dieser Abschiebeflug in Afghanistan angekommen. 28 Straftäter aus Deutschland an Bord. Bislang hieß es ja immer, mit den Taliban verhandeln wir nicht. Wie ist denn diese Abschiebung zustande gekommen? Wer war denn auf der anderen Seite?
Also ich glaube, es sind zwei Ebenen. Zum einen hat man ja hier auch den Staat Katar einbezogen, der sehr gute Beziehungen zu den Taliban unterhält, hier auch sehr viele gute persönliche Beziehungen hat und hat sozusagen hiermit über Bande gespielt. Auf der anderen Seite gab es aber wohl auch in der Tat direkte Gespräche mit den Taliban. Und das ist natürlich ein interessanter Fakt, weil über die letzten Jahre es immer wieder hieß, nein, mit den Taliban sprechen wir nicht. Aber hier sind dann wohl doch informelle Kanäle genutzt worden, um das Gespräch mit den Taliban zu suchen. Mhm. Auf der Seite der Taliban dürfte es vor allem das Innenministerium sein, mit dem man gesprochen hat.
Also bei der Bundesregierung heißt das, oder in der Koalition heißt es, es gebe technische Kontakte. Ist es das, was Sie gerade mit direkten Gesprächen bezeichnet haben? Und wissen Sie denn, wer da mit wem gesprochen hat?
Nein, ich glaube, das bleibt sozusagen auch im Verborgenen. Was interessant ist, ist natürlich, dass in den letzten Wochen immer wieder SPD-Politiker angemahnt haben, dass man mit den Taliban reden muss. Das heißt, es dürfte gerade in den außenpolitischen Kreisen in Deutschland schon Gesprächsthema gewesen sein, dass man hier eben diese sogenannten technischen Kontakte führt. Aber wer das genau war, ist mir nicht bekannt. Man weiß, das Innenministerium hatte Vertreter einer Usbekistan geschickt, um dort mit den Usbeken zu reden, ob über Usbekistan Afghanen zurückgeführt werden können, ob es hier auch eine Mission gab, auf der man mit den Taliban direkt gesprochen hat, weiß man nicht genau. Es gibt natürlich auch etwa die Europäische Union hat ja auch einen Vertreter in Kabul, dass es hierüber eben auch Kontakte und Kommunikationswege gibt.
Nun kommt also dieser Schwung von Deutschland nach Afghanistan, diese verurteilten Straftäter. Und wir hören ja, viele sind darunter, die wegen Sexualstraftaten, schwerer Gewalttaten verurteilt waren und hier im Gefängnis saßen. Wie werden denn solche Verbrechen in Afghanistan bestraft?
Da haben die Taliban sozusagen bisher keine ganz klare Linie. Das liegt daran, dass man natürlich hier der Scharia, also dem islamischen Recht, folgt, aber das natürlich nicht kodifiziert wird. Das heißt, hier gibt es keine ganz klaren Logiken, wie sozusagen hier eben verhandelt wird, sondern es wird sozusagen auf lokaler Ebene sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Man hat allerdings eben auch etwa Anfang des Jahres etwa auch Hinrichtungen gehabt, in diesem Fall eben von Mördern, zu denen es kam. Das heißt, die Scharia wird eigentlich angewandt. Und ich denke, hier dürfte eine der größten Befürchtungen liegen, dass man nun Straftäter zurückschickt und nun eben die Scharia angewandt wird und dann ein Recht zur Geltung kommt, das sozusagen dann eigentlich mit den humanitären oder humanen Ideen des Völkerrechts nicht zu verbinden ist.
Könnte das diesen Abgeschobenen also passieren?
Ich denke, dass das genau einer der Knackpunkte ist, wo die Bundesregierung gesagt hat, hier will man Garantien haben, dass so etwas nicht passiert. Denn für die Bundesregierung geht es ja auch darum, in Zukunft diese Abschiebeflüge durchzuführen. Und man will hier sicherlich von den Taliban Garantien haben, dass die irgendwie weggesperrt sind, egal was mit ihnen passiert. Aber dass es nicht zu solchen Bildern kommt, dass jetzt die Abgeschobenen da in Afghanistan hingerichtet werden oder ansonsten an der anderen brutalen Gesetze der Scharia Hand abschlagen und so weiter, was es an Gräulichkeiten gibt, unterliegt.
Nun haben die Abgeschobenen ja pro Kopf 1.000 Euro Handgeld, wie es hier heißt, mitbekommen. Könnte dieses Handgeld sie dort vor Schlimmerem bewahren?
Boah, es ist die Frage, ob ihnen das Handgeld gleich sozusagen am Gate abgenommen wird. Das kann ja auch sehr, sehr gut sein. Das wird sich im Lauf vorher bei allen Afghanen herumgesprochen haben, dass sie mit diesen 1.000 Euro angekommen sind. Und es gibt sicherlich auch sehr viele Verwandte, Bekannte, die sich nun dort im Flughafen treffen und hoffen, von diesen 1.000 Euro, was ja in unserer Perspektive wenig ist, etwas abzubekommen. Ob es hier vielleicht auch Deals gibt, dass man sich damit rauskauft, auch das ist sehr gut möglich.
Bleiben wir mal bei der humanitären Lage im Land in Afghanistan. Wie ernst ist es dort um die Menschen bestellt, um deren Leben?
ist, glaube ich, eine sehr komplexe Frage, die eben auch nicht ganz einfach beantwortet werden kann. Man kann erst mal sagen, auf der positiven Seite ist Afghanistan seit 2 Jahren kein Kriegsland mehr. Das ist ein entscheidender Unterschied. Das Land war seit 1979 ein Kriegsland und ist es nun eben seit über 40 Jahren nicht mehr. Das macht einen Unterschied. Wir als Friedens- und Konfliktforscher sagen, wenn es eben weniger als 1000 Kriegstote gibt, ist es kein Kriegsland mehr. Das heißt, insgesamt diese große Gewalt, die gibt es in Afghanistan nicht. Gleichwohl ist es so, dass doch einige Gruppen, hier sind natürlich die Frauen als allererstes zu nennen, aber auch ethnische Minderheiten, Vertreter für Menschenrechte, alle unter den Taliban und vor allen Dingen deren Willkür leiden.
So wie Sie das jetzt beschrieben haben, müsste es ja nach unserem Verständnis eigentlich ausgeschlossen sein, Menschen dorthin abzuschieben.
Richtig. Ich glaube, das ist natürlich sozusagen das, wo wir das große Rechtsdilemma haben. Es gibt Vorstellungen von Menschenrechten, die eben auch gerade beim Flüchtlingsschutz eine ganz, ganz große Rolle spielen und schicken hier nun natürlich Menschen zurück in ein Land, in dem diese Menschenrechte nicht eingehalten werden und vor allen Dingen aufgrund dieser Willkür, man auch gar nicht weiß, werden die eingehalten, werden sie nicht eingehalten. Das ist sozusagen das ganz große Problem dabei. Weshalb eben die Bundesregierung auch so darauf drängt, dass sie Garantien haben. Ich würde auch davon ausgehen, dass sich die Taliban hierauf eingelassen haben. Denn die Taliban sind ja bis heute international nicht anerkannt und sehnen sich nach einer internationalen Anerkennung und werden alles dafür tun, sich hier als zuverlässig in den Augen der internationalen Gemeinschaft zu zeigen.
Also Sie sagen, die Taliban haben möglicherweise einem Deal zugestimmt, den sie dann eventuell auch einhalten. Nun haben Sie eben auch gesagt, dass Katar einen ziemlichen Einfluss hat und Katar soll ja auch geholfen haben. Auch das Flugzeug kam ja aus Katar, das nach Afghanistan geflogen ist heute früh von Leipzig aus. Welchen Einfluss hat denn dieses Land? Geht da noch mehr? Also im Sinne, dass es eine gemäßigtere Zukunft für Afghanistan gibt, wenn sich Katar mehr einbringt?
Nein, ich glaube, das kann man sehr deutlich sagen. Die Taliban vermochten es in den letzten Jahren doch sehr viele Alliierte zu haben, vor allen Dingen in den Golfstaaten. Und da spielte eben der Tat Katar eine sehr große Rolle. Gleichwohl vermochte es die Taliban immer wieder, Katar gegen Saudi-Arabien auszuspielen. Die beiden Länder sind ja nicht gerade grün miteinander. Man hat Pakistan, man hat China, Russland, das heißt Iran. Es gibt sehr, sehr viele Länder, die sozusagen gegenwärtig versuchen, in Afghanistan Einfluss zu gewinnen, vor allen Dingen aus wirtschaftlichen Interessen. Und die Taliban nutzen sozusagen diese Interessen aus, haben aber auch immer wieder sehr deutlich gemacht, dass sie sich nicht hineinreden lassen. Erst letzte Woche haben die Taliban ihren ersten Kodex veröffentlicht, in dem sie deutlich machten, wie sozusagen die neue Ordnung gerade in Hinsicht von Frauen- und Männerverhalten aussehen sollte. Und da lassen sie sich überhaupt nicht reinreden.